Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, die Bauernkriege.
Genau.
Daraus schließe ich, es gab mehrere. Über welchen reden wir? Oder über welche reden wir?
Also wir reden jetzt nicht über den letzten. Der war ja erst in diesem Jahr.
Das war, als sie mit den Treckern über die Städte hergefallen
sind. Genau, ne? Wo sie wie die Heuschrecken sozusagen über unsere Straßen sich hergemacht
haben. Raubend, mordend, plündernd und brandschatzend.
Genau.
Und ich vermute mal
die Wäsche reinholen, genau. Weil die Bauern kamen.
Ich vermute mal so 16. Jahrhundert oder sowas. Ne?
Ja, gar nicht so falsch. Also wir müssen, bevor wir damit loslegen, ganz kurz ein kleines historisches einmal eins machen, und zwar Lehnswesen. Mhm. Das heißt, es war im Mittelalter ein gängiges Modell der Wirtschaftsordnung, dieses sogenannte Lehnswesen. Das basierte auf der Idee, dass der König Ländereien hatte, die er zum Lehen, also als Leihgabe sozusagen, auf Lebenszeit einem Lehnsnehmer geben konnte. Dieser Lehnsnehmer war ein unterrangiger Herrscher, also der König, und dann kamen Fürsten oder Herzöge oder Grafen. Und diese Grafen bekamen Land und nahmen das zum Bewirtschaften und versprachen dem König im Gegenzug Hilfe bei Feldzügen, also Soldaten, und sie gaben ihm Geld.
Mhm. Hatte der König denn eine Quittung über den Landerwerb
für das Land, das er wieder verteilt hat? Natürlich keine Quittung. Das ist ja wieder diese ketzerische, linksgrün versiffte These, als hätte es irgendwie mit Recht und Ordnung wäre das zugegangen. Ganz im Gegenteil. Der König besaß das Land. Ja, und er versuchte immer mehr zu kriegen durch Kriege und durch Heiratspolitik, dass man dann also die Ländereien sozusagen vermehrte.
Ja, aber Matthias, wer hat denn dem König das Land gegeben?
der verloren hat. So, und der König konnte, um das zu bewirtschaften und einfach um Kohle zu generieren und eine Art Staatswesen zu etablieren, im frühen Mittelalter spricht man noch nicht von Staat, das muss man klar sagen, das sind Länder oder Herrschaften oder Reiche, vergibt er also Länder, Teile des Landes an seine Lehnsnehmer, das waren unterrangige Herrscher, also Fürsten, Kurfürsten oder Grafen. Und nun ist die Frage, wie haben die das dann wiederum gemacht, damit sie sozusagen das Geld dem König geben konnten und auch einen Teil der Ernte und eben auch Soldaten. Und die wiederum haben das Land, was sie vom König bekommen haben, an nun wiederum ihre Untergebenen weiterverliehen und haben dann gesagt, also Bauer X, du darfst dieses Land hier bewirtschaften, 90% des Ertrages bekomme ich. Davon muss ich ja ganz viel zum König abgeben oder den geldwerten Gegenwert davon. 10% darfst du behalten und du darfst auf meinem Land wohnen, aber du musst 7 Tage die Woche arbeiten und du musst mir zudem noch bestimmte sogenannte Frondienste erweisen. Also das Reparieren am Haus oder den Neubau eines Kuhstalls, was weiß ich. Also alle möglichen Dinge, die also so auf so einem Landbesitz angefallen sind, musste der Bauer tun. Und dieses System hat im Mittelalter eine ganze Weile lang wunderbar funktioniert.
Bis der Erste nach einer Quittung gefragt hat, ne?
Bis der Erste nach einer Quittung gefragt hat. Und Karl Marx hat diese feudalistische Art der Herrschaft sozusagen als Vorstufe des Kapitalismus definiert. Mhm. Sicherlich nicht zu Unrecht. Und du kannst dir ja vorstellen, dass die Bauern und ihre Familien in relativer Armut gelebt haben. Ja. Und das ging eine ganze Weile lang gut, bis also irgendwann da die gemeinen Bauern absolut die Schnauze voll hatten und gesagt haben, also jetzt geht's Prügel. So.
Du sagtest, die mussten 90% abgeben. Ich hätte gedacht, dass die nur 10% hätten abgeben müssen. Den Zehnten, ist das wieder eine andere?
Das ist noch was anderes. Also okay. Der Zehnte konnte auch ein Frondienst sein. Sie mussten, ob das jetzt 90% oder 80 waren, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Jedenfalls einen Großteil ihrer Ernte mussten sie abgeben. Mhm. Und das funktionierte eben so lange gut, wie zwei Dinge erfüllt waren. Eines dieser Dinge war, die unten stehenden motzen nicht auf und sagen, das machen wir alles so. Und Lehnsnehmer und Lehnsgeber leben. Wenn einer der beiden stirbt, dann verfällt das, ja, dieses Prinzip des Lehnswesens, und es muss neu sozusagen aufgesetzt werden. In der Regel war es dann so, dass der Herzog sowieso einen Nachfolger hatte, nämlich Herzog Junior. Mhm. Und dann ging der Junior zum König und sagte ihm, ich möchte das Lehen verlängern. Mhm. Zu gleichen Konditionen oder zu anderen Konditionen. Jedenfalls König und Nachfolger sozusagen konnten sich dann auf ein neues Lehen einigen. Oder der König sagte, nein, es ist jetzt verfallen, auf Wiedersehen, mein Junge, ich gebe dir das nicht mehr. So.
Und ich gebe es jemand anderem, der mich besser
bezahlt. Ich gebe es jemand anderem. Also er musste ja Kohle einnehmen. Und nur noch mal so, damit jeder das auch noch mal gehört hat, der deutsche Kaiser, der ja diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zu der Zeit schon vorstand, war die ärmste Sau im Lande, weil er hatte nichts, außer dass er Lehen vergeben konnte. Aber er hatte keine eigenen Soldaten, er hatte keine alleinige Entscheidungsgewalt. Ich führe jetzt einen Krieg gegen oder mit oder für. Er musste sich immer mit diesen Leuten sozusagen arrangieren.
Ist schon krass, oder? Also ich meine, die Vorstellung, dem gehört zwar all das Land, aber der kann sich praktisch nicht wehren, wenn wir uns das Land einfach nehmen. Das ist ja, das schreit ja geradezu nach einer Revolution, aber hat sich keiner getraut, wegen Gott.
Ja, aber das ist eine politische Partizipation, weil die Landesherren, also die Territorialstaaten, sage ich jetzt mal, die heutigen Ministerpräsidenten, die fanden das super und haben sich darin wunderbar eingerichtet. Es gab drei, zu Luthers Zeiten, von denen wir jetzt hier sprechen, also sagen wir mal rundherum 1500, gab es 350 Territorien in Deutschland, im Heiligen Römischen Reich. So, und diese 350 Territorien waren Völkerrechtssubjekte. Das heißt, die konnten machen, was sie wollen. Sie durften nur nicht dem Kaiser allzu sehr in die Parade fahren, weil dann kamen auch die Nachbarherzogtümer und sagten, du, jetzt hör mal auf, wir möchten dieses System gerne erhalten. Und wenn du jetzt weiter Bambule machst, dann bricht das alles auseinander. Insofern war das schon ein System, das auf beiderseitigem Einverständnis beruhte, bis sich zwei Dinge grundlegend geeinigt hatten. Wir kommen so ein bisschen weg vom Bauernkrieg, aber ich will es kurz erzählen, dass nämlich eine weitere Konfession, eine christliche Konfession durch Luther dazukam und sich die Landesfürsten jetzt auf einmal auf den Weg der Religionsentscheidung voneinander wegbewegen konnten und sozusagen in Konkurrenz zueinander treten, sich gegenseitig Leute abwerben konnten, weil die sagten, ich bin Protestant, alle Protestanten zu mir. Der Kaiser war immer der Katholik, der kam ja aus Österreich, aus dem Hause Habsburg. Und der hatte immer das Problem, protestantische Fürsten gegen sich zu haben, die ihm dann wirklich auch ans Fell wollten. Und das war immer nur noch zu regeln über Reichstage, über gemeinsame Gefahrenabwehr von außen. Und das endete tatsächlich Anfang des 17. Jahrhunderts, als es mehrere Ereignisse gab, wo man gemerkt hat, die können sich nicht mehr einigen. Also die Territorialherren und der Kaiser konnten sich nicht mehr einigen. Das System dieser Verfasstheit ist kaputt. Ergebnis 30 Jahre Krieg, der berühmte 30-jährige Krieg. Und an dessen Ende gibt es nicht nur Religionsfreiheit, sondern ganz wichtig, es werden auch das Miteinander zwischen den Territorien und dem Kaiser neu geregelt. Ja, das heißt, es gibt so eine Art, ich sag mal, geregelte politische Partizipation.
Frühe Verfassung?
Es war, also die erste Verfassung, ja, vielleicht kann man das so nicht bezeichnen, aber es gibt schon mehrere Dokumente, die Goldene Bulle zum Beispiel im Mittelalter, wo man sagt, das ist so eine Art Grundgesetz des Mittelalters, wo also geregelt wird, wer wählt den König, welche Folgen hat das, was muss der Papst machen, der wird ihn nämlich dann zum Kaiser krönen hinterher, das muss er dann machen. Welche Einflussmöglichkeiten hat der Papst, wenn er nicht mehr selbst auswählt, wer König wird? Da wurde dann geregelt, dass die drei großen Kurfürsten, Mainz, Trier und Köln, dann in diesem Gremium sitzen und nur vier weltliche ihnen gegenüber. Also der böhmische König zum Beispiel, der Kurfürst von Brandenburg und so, die saßen also in so einer Art siebener Runde und dadurch sieben ist klar, es musste immer eine Entscheidung fallen und damit war eine Art Problemlösung getätigt, weil es nämlich davor so war, dass man sich nicht auf einen neuen König einigen konnte. So, wir kommen zurück zu den Bäuerlein. Das erste Mal, dass die Bauern gesagt haben, es reicht uns jetzt, war der sogenannte Flegelerkrieg 1412 in England. Flegeler deshalb, weil die tatsächlich mit ihren Dreschflegeln losgezogen sind und gegen die Entrechtung, von der sie betroffen waren, sozusagen auf die Straße gingen und einen tatsächlichen Krieg gegen den König bzw. gegen die Landbesitzenden gefochten haben. Und sie wollten die Abschaffung von Abgaben und Steuern oder Senkung von Steuern und das Ende der sogenannten, haben wir eben schon mal erwähnt, Frondienste. Und das waren eben diese Zusatzleistungen, die nochmal extra gegeben werden mussten. Also sie mussten eine Pacht bezahlen, sie mussten Teil der Ernte abgeben und diese Frondienste.
Also sie haben gesagt, okay, du kannst den Teil der Ernte haben, aber deine scheiß Scheune baust du selber.
Genau. Okay. Oder du bezahlst uns dafür, das geht ja auch. So, und sie haben dagegen protestiert und mit Erfolg, dass sie jede Menge Arbeit hatten, aber eben nicht vernünftig entlohnt wurden und eben auf Gedeih und Verderb dem Landesherren sozusagen ausgesetzt waren. Und auf diese dann auch sich in Europa ausbreitende, sage ich mal, vorrevolutionäre Stimmung. So muss man das wirklich bezeichnen. Also man merkte allenthalben, dass das System nicht mehr funktioniert, weil einfach die Bauern so arm waren, dass sie im Prinzip wieder in eine Art Schuldknechtschaft gerieten. Also sie hatten dann Schulden ohne Ende und sie konnten nicht mehr japsen und ihre Familie nicht ernähren. Und insofern war klar, dass wenn eben die Feudal, also die Landesherren, ihnen nicht entgegenkommen würden, dann war Schluss mit Lustig. Dann haben sie gesagt, machen wir nicht. So, und dieser Knall sozusagen oder diese Stimmung, die wurde dann noch angeheizt dadurch, dass eben Luther und der Protestantismus sozusagen auf die Matte kamen. Und ein Teil der Protestanten waren sozusagen etwas, ich sag mal, radikaler als Luther selber, der ja auch sehr auf Ausgleich bedacht war, geht dem Staat, was des Staates ist. Er hatte aber zwei Mitstreiter, die gesagt haben, nein, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht. Und das war einmal Thomas Müntzer, der tatsächlich dann ein Bauernbefreier wurde, der also die Ideologie sozusagen aufgestellt hat. Und auf der anderen Seite noch Calvin, der die Lehre von Luther noch ein bisschen drastischer und ein bisschen heftiger ausformuliert hat.
Ach Moment, du hast gerade gesagt 1412 und Luther war ja, wann hatten der seine Thesen angeblich genagelt? 1500 Ebbes, ne?
Ganz ruhig, ist alles gut. 1412 war der Pfleglaraufstand in England, das war der erste. Und diese Stimmung breitete sich dann aus. Und als Luther mit dem Protestantismus dazu kam, 1517 bis, sagen wir, 25, war sozusagen ein zweiter Treibsatz daran gelegt, weil natürlich die Aussage in diesem Falle dann von Thomas Müntzer, ihr müsst gerecht behandelt werden, Gerechtigkeit ist das, was Gott will, haben die gesagt, das werden wir aber nicht. Und insofern wollen wir jetzt mal sehen, ob wir das nicht ändern können und haben zunächst einmal nur Gewalt gegen Sachen angewandt. Wir sind jetzt im Jahr 1524.
Aber es ist trotzdem ein Jahrhundert später, also ein Jahrhundert nach dem Pfleglaraufstand. Das hat also über Generationen geschwert.
Ja, natürlich, weil okay. Ja, du musst ja bedenken, es gab damals kein Internet. Das glaubt man ja gar nicht, aber es gab es nicht. Und bis das mal so durchgeht und bis die sich auch organisiert haben, und da war eben tatsächlich, ja, also an den christlichen Adel deutscher Nation, das war ein Schreiben Luthers oder ein Pamphlet an Luthers, da wurde das genau definiert sozusagen. Und daraus hat dann Thomas Müntzer gesagt, das ist jetzt sozusagen der Weg, wie wir uns von dieser ungerechten Herrschaft befreien können. Und das hatte etwas mit Luther zu tun und mit der, die haben sich auch darauf berufen, die Bauern. Die haben also deutlich gesagt, wir plündern und wir machen alles Mögliche kaputt, Klöster und Burgen, weil dort der Adel und natürlich auch der Klerus herrschte. Und das allererste Mal, dass es wirklich richtig Gewalt gegeben hat, war am 16. April 1525. Da gab es nämlich den Mord an Graf Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter in Weinsberg. Das ist im heutigen Baden-Württemberg, genauer gesagt im Nordosten dieses Bundesland.
Helfenstein ist auch ganz knapp vorbei an Helfeld, ne?
Ganz knapp.
Schwein gehabt.
Aber wir waren damals ganz woanders, ja?
Wir waren. Kannst du deine Familiengeschichte so weit zurückverfolgen?
Bis 1280 ungefähr.
Wow! Ja, das okay. Ist, also jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Also beeindruckst mich ja nicht mehr oft, aber das war also okay.
Es gibt in der Nähe von Floto im Extragebirge ein kleiner Ort, der heißt Hellefeld. Ah, ja. Und da kommen die her. Und dann sind sie weitergezogen. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls der Mord an Graf Ludwig von Helfenstein, der war sozusagen der Auslöser, dass der ganze Krieg mit den Bauern wirklich eskaliert ist und sich dann ausdehnte über Bayern bis in die heutige Schweiz hinein. Es gab richtig Schlachten. Zum Beispiel, so eine habe ich rausgesucht, in Leibheim. Das ist im bayerischen Schwabenländle. Da hat also ein protestantischer Pfarrer namens Jakob Wehe eine eben protestantische Predigt gehalten. Daraufhin gab es Unruhe in der Bevölkerung des Nachbarortes Günzburg und in Leibheim natürlich. Und der Günzburger Stadtrat, der verhängte daraufhin ein Reiseverbot nach Leibheim. Und das wiederum haben sich die Bürger nicht gefallen lassen und sind dann unter Führung ihres protestantischen Pfarrers als Leibheimer Haufen mit 5000 Mann gegen das Heer des Schwäbischen Bundes gezogen. Die wurden zwar besiegt, aber der Krieg hat sich dadurch einfach ausgeweitet und er ist tatsächlich eskaliert, und zwar nach Schwaben, nach Franken, in den Schwarzwald, ins Elsass hinein, in den Rheingau bis hoch nach Thüringen.
Also das Schöne ist halt, die haben ja damals natürlich keine Autos gehabt und so, darum war das
zu Fuß.
Das liegt ja heute praktisch nebenan, aber das hört sich so ein bisschen an wie, du hast jetzt Köln-Kalk-Verbot. Ja, genau, und dann so bricht ähnlich. Krieg aus.
Ja.
In ganz Nordrhein-Westfalen.
Ja, und dann sind die also, du musst dir das so vorstellen, die sind also tatsächlich schwer bewaffnet dann, nicht nur mit Dreschflegeln, sondern auch mit Schrotflinten oder was immer man da so hatte. Mhm. Und die sind also losgezogen und haben dann Luther zitiert, der hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Das hat er wörtlich gesagt, aber was die Bauern eben nicht so richtig verstanden haben, ist, er meinte das nicht aufs reale Leben bezogen, sondern er war der Meinung, dass also die Bauern allen Widrigkeiten zum Trotz eben doch zu gehorchen hätten. Und seine, also Luthers Freiheit bezieht sich auf den von Sünden befreiten Menschen im Jenseits. Also da, wo wir alle nicht wissen, wie es aussieht. Also, es gab aber Leute, die das eben anders sehen und die hatten dann gesagt, dass also Ulrich Zwingli zum Beispiel war auch noch einer, Thomas Münzer, die haben dann gesagt, nein, die Obrigkeit, die ist auch an die Bibel gebunden und falls sie sich nicht daran gebunden fühlt, dann haben die Menschen das Recht, diese Obrigkeit zu bekämpfen. Und darauf folgerten dann die Bauern, nicht nur, dass sie geprügelt und gebrandschatzt und gemordet haben, sie forderten sozusagen eine Art göttliches Recht. Und für sie war dann die Bibel, ich sag mal, eine Art Rechtsbuch. Und sie wollten eigentlich über ihre Beschwerden mit der Obrigkeit verhandeln. Aber als die sich eben nicht verhandlungs- oder kompromissbereit gezeigt hat, gab es eben diese Konfrontation und die Verhärtung der Fronten und die neuerliche oder ausufernde Gewalt. Und diese inhaltlichen Forderungen, die wurden in den sogenannten 12 Artikeln festgehalten, die es tatsächlich als Dokument natürlich noch gibt und die auch ein wirklicher Schritt und ein großer Meilenstein auf dem Weg unserer Rechtsgeschichte sind, weil dort eben tatsächlich die Gleichheit des Menschen und die allerdings immer mit Rückgriff auf Luther und auf das göttliche Recht apostiert wurde. Und damit hast du natürlich dann einen Grundsatz mal aufgeschrieben, den wir ja alle unterschreiben können, egal wie wir ihn begründen. Ob wir ihn jetzt mit der Bibel begründen oder mit Humanismus oder mit irgendwelchen anderen Erkenntnissen, ist ja egal. Es kommt aufs Gleiche raus, die Menschen sind gleich und sie sind gleich zu behandeln. Und es ist nicht so, dass irgendjemand einem anderen untertan ist. Und das war tatsächlich nicht nur der Aufstand und der Akt des Versuchs der Befreiung, der nicht so wirklich gelungen ist, aber der jedenfalls die Sache sehr hat zum Erodieren bringen können.
In welchem Jahr sind wir gerade so ungefähr?
1525. Ja, da werden diese Bauernkriege beendet. Die kommen dann auch wie alles andere. Das wird jetzt dann sehr kompliziert und das dauert dann noch ein paar Stunden weiter. So viel Zeit haben wir gar nicht. Das kommt natürlich dann auch in die große geopolitische Lage in Europa. Einfluss Frankreichs und die Österreicher, also Habsburg spielte dann auch noch mit und wollte auch irgendwie, dass da Ruhe im Karton ist. Also die sind nicht so einfach nur losgezogen und konnten machen, was sie wollen und rumprügeln, sondern sie waren tatsächlich eingebunden in eben, ich sag mal, die geostrategische und geopolitische Lage ihrer Zeit. Und das ist aber der Beginn, ich sag mal, der Auseinandersetzung, die dann letztendlich zum großen Religionskrieg, der gleichzeitig eine Auseinandersetzung um die Verfassung in Deutschland war und ein Hegemonialkrieg. Also die Frage, wer hat denn eigentlich jetzt das Sagen in Europa? Frankreich, Schweden, Dänemark, Habsburg, wer denn nun? Und gleichzeitig befreiten sich die Niederländer von einer 80-jährigen spanischen Herrschaft. Also es war wirklich zu der Zeit extrem viel los auf diesem Kontinent und es sind extrem viele Weichen gestellt worden, die unsere heutige Gegenwart nach wie vor, ich sag mal, beeinflussen oder sogar vielleicht auch freilegen und festgelegt haben. Also das ist tatsächlich, das muss man schon sagen, das ist wirklich eine ganz wichtige Auseinandersetzung und letztendlich hat es noch nicht dazu geführt, dass die Bauern, wie sie gewollt haben, sich befreien konnten vollständig, aber ihre Lage wurde etwas besser.
1525, 75 Jahre vorher ist der Buchdruck in Deutschland erfunden worden. Mich wundert ein bisschen, dass du den nicht erwähnst. Also, ich würde jetzt tatsächlich erwarten. Also, du hast Bauern, die grundsätzlich unzufrieden sind. Denen geht's schlecht. Wir sind viel zu wenig, als dass wir es machen können. Dann macht 1450 kommt der Buchdruck. Damit kannst du die Bibel besser verbreiten. Für Belesenheit sorgen. Also, die Analphabetismus bekämpfst du damit. Über 75 Jahre sind wahrscheinlich viele, auch niedere Stände, versehentlich keine Analphabeten mehr gewesen. Also du sagst, die haben zwar nicht ihre Freiheiten gehabt, aber kann es sein, dass unter anderem auch der Buchdruck dafür gesorgt hat, dass sie sich wenigstens, wie soll ich sagen, intellektualisiert haben, dass eine Bewusstwerdung stattgefunden hat in dieser Bauernschaft und in diesen
Ständen? Unbedingt. Also die Erfindung des Buchdrucks und die Möglichkeit, seine Gedanken auf Papier zu bringen und weiter zu verbreiten, Das ist ein Durchbruch in der Befreiung des Menschen.
Ja.
Das ist so wesentlich, dass man das kann man gar nicht hoch genug bewerten, was dieser Buchdruck bewirkt hat. Natürlich einerseits Luther. Ja, wie hätte er sonst seine Briefe schreiben sollen oder seine 95 Thesen, die er nicht an die Tür der Kirche geklopft
hat? Doch, hat er. Ich habe da Informationen. Ja, genau.
Wie hätte er sonst die Lutherbibel übersetzen können und wie hätte er das alles unter die Menschen bringen können? Natürlich nur mit dem Buchdruck. So, und die Befreiungsbewegungen jener Zeit, im Übrigen auch die in Holland, sind selbstverständlich davon geprägt, dass man, ich sag mal, seine Aufregung, sein Ärger, seinen Zorn, den konnte man verbreiten, man konnte Plakate machen, man konnte das an die Wände kleben, man konnte alles Mögliche machen und eben auch Bücher schreiben. Und die wurden dann weitergeschickt, weil zur gleichen Zeit auch die Post entstand. Also wir haben zwei wesentliche Punkte, ja, der Herr von Taxis bekam vom bayerischen König das Recht, die königliche Post zu transportieren. Und daraus wurde dann ein über den ganzen Kontinent verteiltes System von Pferdekutschen mit Stationen, wo man Pferde wechseln und tränken und essen und was weiß ich konnte.
Genau,
und
weil sie heimlich die Briefe gelesen haben, sind sie auch noch steinreich geworden, weil sie genau wussten, was demnächst passieren wird und wo.
Und außerdem gab es auch dann sofort das Bandenwesen, das die Postkutschen überfallen hat. Da musste man dann Service einrichten und Bewachung. Also es war ein riesiger Boom auf einmal, der diese beiden Entwicklungen sozusagen zum Anfang hatte. Und ohne diese beiden Dinge wäre das alles nicht möglich gewesen. Und das Dritte, das kann man dann, also dieses Jahr 1500, das ist ja die Wegmarke zur Moderne. Also da ist der Schnitt vom Mittelalter in die Moderne oder in die Neuzeit, kann man auch sagen, zu erkennen, weil dort eben zudem noch etwas Drittes erfunden wurde, nämlich die Kanonenkugel. Um 1500 herum.
Industrialisierung des Krieges.
Genau, sind die Leute in der Lage, Kanonen abzuschießen oder Kanonenkugeln abzuschießen. Und Kaiser Maximilian, der zu der Zeit amtierte, war entweder der letzte Ritter, also der noch zu Pferde und mit dem Spieß losrannte, oder der erste Kanonier, so wird er auch genannt, der eben auch schon mit Kanonen rumschießen konnte. Und das hat zu einer dramatischen Verschärfung der kriegerischen Ereignisse geführt. Und zwar überall in Europa, nicht nur erst beim Dreißigjährigen Krieg, sondern auch vorher schon bei den Hugenottenkriegen, zum Beispiel in Frankreich, da wurde La Rochelle beschossen. Ja, die haben Kanonen rundherum auf den Hafen gerichtet und dann haben sie losgelegt. Und das wurde in Schutt und Asche gelegt. So, also da sind wirklich wesentliche Entwicklungen vorher gewesen, die einen Schub in einem Fall in die schlechte, in anderen Fall in gute Richtung für die Menschheit in Europa und auf der Welt gebracht haben, jedenfalls auf der bekannten Welt. Insofern ist der Bauernkrieg ohne den Buchdruck nicht zu verstehen, der ist nicht zu verstehen ohne die Entstehung der weiteren Konfessionen, wenn man den Calvinismus noch hinzunimmt, der weiteren Konfessionen und dem klaren Gegensatz zwischen der katholischen Herrschaft und den protestantischen Bauern, dem katholischen Papst und den protestantischen Landesfürsten, die dann angefangen haben, mühsamst und unter großem Aufwand Regelungen zu finden, dass beide Konfessionen letzten Endes auch gleichberechtigt nebeneinander leben und existieren konnten. Und das wird dann tatsächlich erst festgeschrieben im Westfälischen Frieden von 1648. Vorher hat es dann zwei andere Versuche gegeben, die sind beide gescheitert.
Also 1412 bis 1648 ist eigentlich der Zeitraum, über den wir da reden müssen, ne?
Ja, genau. Das ist
lange geschwert und irgendwann explodiert.
Ja. Ja, also du kannst ja auch, wenn du sagst 1412 als, ich meine, so mal Anfang der Geschichte, kannst du tatsächlich auch den John Wycliffe nehmen. Das ist ein englischer Reformator gewesen, der letzten Endes genau dasselbe gefordert und gewollt hat wie Martin Luther, roundabout 100 Jahre später oder 50, 60 Jahre später.
Später, früher.
Insofern, meinst du? Luther.
Ach so, Luther. Ja. Entschuldigung. Ich dachte Wycliffe.
Insofern ist das tatsächlich, also der Aufstand der Bauern zum ersten Mal in England so, ich sag mal, notiert, das hat auch früher schon Bauernaufstände gegeben, aber nicht so große, hat auch dort etwas zu tun, dass man eben sagt, wir wollen reformiert werden, wir müssen das System ändern, wir wollen was anderes haben, genauso wie die katholische Kirche im Eimer war und reformiert werden sollte, wenn es nach Luther gegangen wäre. Und es wurde aber nicht reformiert, also gab es eine weitere Konfession. Also insofern.
Und die katholische Kirche ist immer noch im Eimer,
ja. Ja, gut, das hast du jetzt gesagt.
Ah, da waren wir? Okay.
Ja.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 17. Juni, also am 17.06.2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.